du kennst das sicher. Wenn man an eine Kirche denkt oder durch ein Museum spaziert, sieht man ja oft diese klassischen Gemälde der Kreuzigung.
Ja, die begegnen einem da fast überall.
Genau. Und alles auf diesen Bildern ist irgendwie sauber, fast schon poliert, oder? Da hängt so eine würdevolle Figur, ein sanftes Licht fällt von oben herab.
Mhm, alles wirkt sehr friedlich.
Richtig. Die umstehenden Personen tragen farbenprächtige Gewänder. Das hat alles etwas extrem Ruhiges, Feierliches. Eine fast schon, naja, tröstliche Tragödie.
Das ist wahr. Wir formen historische Ereignisse eben gerne so um, dass sie für uns erträglich werden.
Das stimmt wohl.
Aber die nackte Realität der Antike war das genaue Gegenteil von feierlich. Wenn wir mal die theologische Brille abnehmen und schauen, was antike Historiker und römische Militärhandbücher schreiben, dann zerbricht dieses Bild komplett.
Uff, ja.
Das, was damals auf Golgatha passierte, war nämlich ein kalkulierter, ohrenbetäubender und blutiger Akt staatlichen Terrors.
Und genau das ist der Kern unserer heutigen Quellenuntersuchung. Wir stützen uns heute auf extrem detaillierte Notizen aus einer Vorlesung von Dr. Craig Keener.
Richtig, er ist ein bekannter Historiker und Theologe.
Genau. Er hat die Berichte in den Kapiteln 27 und 28 des Matthäusevangeliums seziert. Aber eben nicht als Predigttext, sondern als historisches Dokument.
Das ändert die Perspektive enorm.
Absolut. Und unsere Mission heute für dich, der uns gerade zuhört, ist es, diese vertraute Geschichte durch eine völlig andere Linse zu betrachten.
Wir schauen uns das durch die Linse antiker Historiker, römischer Gesetze und jüdischer Traditionen an.
Richtig. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir wollen chronologisch und vor allem analytisch verfolgen, was damals historisch wirklich passiert ist.
Und warum diese Mechanismen die Weltgeschichte derart geprägt haben.
Ganz genau. Um das zu verstehen, müssen wir uns aber zuerst die physische und psychologische Realität des Kreuzes ansehen.
Ja, wir müssen die nackte historische Realität der römischen Hinrichtungsmaschinerie begreifen, bevor wir über irgendwelche Bedeutungen sprechen.
Roms Herrschaft basierte ja nicht nur auf militärischer Stärke, oder?
Nee, absolut nicht. Sie basierte auf totaler bürokratischer Kontrolle. Ein kleines Detail in den Quellen illustriert das perfekt. Simon von Kyrene.
Das ist der Mann, der gezwungen wird, das Kreuz zu tragen, richtig?
Genau. Er trägt den hölzernen Querbalken, als der Verurteilte zusammenbricht.
Aber die Römer haben das ja nicht aus Mitleid gemacht.
Auf gar keinen Fall. Die Maschine musste einfach weiterlaufen. Sie haben sich schlicht den nächstbesten Passanten gegriffen.
Und wer war dieser Simon? Der Name klingt ja griechisch.
Ja, der Name ist griechisch, aber Dr. Keener notiert, dass Kyrene in Nordafrika lag. Ein Drittel der Bevölkerung dort war jüdisch. Simon war quasi die griechische Form von Simeon.
Ah, verstehe. Er war also jüdischer Abstammung.
Höchstwahrscheinlich ein Pilger, ja. Einer, der eine gewaltige Reise gemacht hat, um das Passafest in Jerusalem zu feiern.
Krass. Und in den Quellen steht, er kam vom Feld. Aber am Passafest arbeitet doch niemand, oder?
Richtig, das ist der Punkt. Jerusalem war völlig überfüllt. Tausende Pilger zelteten außerhalb der Stadtmauern. Simon spazierte also vermutlich gerade einfach nur in die Stadt hinein.
Und gerät dann völlig ahnungslos in dieses Exekutionskommando?
Exakt. Das zeigt diese absolute Willkür der Besatzungsmacht. Ein römischer Soldat konnte jeden Zivilisten zwingen, Lasten zu tragen.
Das ist Wahnsinn. Für Simon endet seine heilige Pilgerreise also damit, das Hinrichtungswerkzeug eines Wildfremden zu schleppen.
Ja, und dieses römische Kommando selbst funktionierte wie ein gut geöltes Uhrwerk. Wir lesen da von einem sogenannten Kontubernium.
Was genau war das?
Eine Zeltgruppe?
Genau, eine 8-Mann-Zeltgruppe. 4 davon bildeten in diesem Fall das Exekutionskommando. Das waren keine wütenden Leute, das waren Berufssoldaten auf einer ganz normalen Schicht.
Und die sitzen da ernsthaft am Boden und würfeln um die Kleidung des Verurteilten?
Ja, das war ihr legales Recht, so eine Art morbider Bonus. Für die war das ein ganz normaler Dienstag.
Das ist diese Banalität des Bösen, von der man oft spricht. Echt erschreckend.
Und während die da würfeln, läuft eben diese ultimative römische Abschreckung ab. Die Kreuzigung war streng reserviert für Sklaven und politische Rebellen. Römische Bürger durften so nicht hingerichtet werden, oder?
Nein, niemals. Das war die schändlichste Strafe überhaupt. Der medizinische Aspekt, der war grauenhaft. Es war ein extrem langsames Ersticken.
Uff.
Weil der Körper an den Armen hängt.
Genau.
Das macht das Ausatmen fast unmöglich. Um Luft zu holen, muss man sich auf den durchnagelten Füßen nach oben drücken. Das führte zu Krämpfen, Dehydrierung und massivem Blutverlust.
Und auf den schönen Gemälden haben die Verurteilten ja immer diese weißen Lendentücher an. Aber das stimmt historisch nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Die Verurteilten waren völlig nackt.
Wahnsinn. Man hängt da in der brütenden Hitze, völlig schutzlos.
Genau. Und das bringt mich zu etwas Wichtigerem bezüglich des römischen Gesetzes.
Ja.
Da habe ich mich beim Lesen der Notizen nämlich auch was gefragt. Dr. Kehner erwähnt ja eine andere Strafe, diese völlig absurde Strafe für Vatermörder. Ah, ja. Wo der Täter mit einem Skorpion, einer Schlange und einer Katze in einen Sack genäht wird.
Genau. Und dann ins Wasser geworfen wird. Das ist extrem bizarr und schmerzhaft. Im Vergleich dazu wirkt das Kreuz fast schon simpel.
Ging es den Römern also um den maximalen Schmerz? Oder war das ein makaberes Werbeplakat für Gehorsam?
Was hier faszinierend ist, es gab eine bewusste Trennung zwischen Schmerz und Auslöschung. Die Sache mit dem Sack war rituell.
Okay.
Die Kreuzigung hingegen war ein politisches Instrument. Es ging um die totale gesellschaftliche Auslöschung.
Man wollte den Verurteilten also nicht nur töten?
Nein, man wollte seinen Status als Mensch komplett vernichten. Die Botschaft war, das ist kein Mensch mehr. Wer sich gegen Rom stellt, verliert seine komplette Identität.
Wow, das erklärt auch diese unglaubliche Grausamkeit der Zuschauer, über die wir in den Quellen lesen. Los in die psychologische Folter.
Genau, die Menge steht da und verspottet ihn. Da wird gerufen, anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen.
Wenn man darüber nachdenkt, das ist eine unfassbare historische Ironie.
Warum genau?
Naja, nach Jesu eigenem Anspruch wollte er ja die Welt retten. Hätte er sich in dem Moment selbst gerettet, vom Kreuz herab, dann hätte er diese Mission verfehlt.
Ah, verstehe. Er nimmt das also bewusst in Kauf. Das sieht man ja auch an diesem Moment mit dem Wein.
Richtig, der bittere Wein. Matthäus schreibt von Wein mit Galle, was die Hörer damals direkt an Psalm 69 erinnert hat. Markus nennt es Myrrhe.
Und Myrrhe war damals ein Schmerzmittel, oder? Eine Art Betäubung.
Genau. Aber Jesus lehnt ab. Er entscheidet sich bewusst, diesen Terror bei vollem Bewusstsein zu durchleben. Erst ganz am Ende nimmt er diesen sauren Wein der Soldaten, um die Kehle zu befeuchten.
Krass. Und der psychologische Druck wird noch durch die Art des Spottes verstärkt.
Ja. Die riefen, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab.
Das ist doch exakt das, was Satan laut den Texten in der Wüste zu ihm gesagt hat, oder?
Völlig richtig. Es ist ein sofortiges Echo der Versuchung. Und die Menge zitiert dabei ungewollt das jüdische Buch der Weisheit.
Wirklich? Wie das?
In Kapitel 2 dieses Buches planen die Gottlosen, den Gerechten zu quälen. Sie sagen dort spöttisch, wenn er wirklich Gottes Sohn ist, wird Gott sich seiner annehmen.
Das heißt, die Spötter am Kreuz schlüpfen unwissentlich genau in die Rolle der Schurken aus ihrer eigenen Theologie.
Exakt. Und dann inmitten dieses ganzen Lärms kommt dieser gewaltige Schrei.
Eli, Eli, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ja. Und die Umstehenden missverstehen ihn komplett.
Sie denken, er ruft nach dem antiken Propheten Elia, richtig?
Genau, weil das hebräische Eli so ähnlich wie Eliyahu klingt. In der Tradition glaubte man, Elia würde Rabbinern in höchster Not beistehen.
Also dachten sie, ah, jetzt ruft er seinen himmlischen Bodyguard.
Ja. Die Ironie ist nur, dass Jesus vorher gesagt hatte, Elia sei in Form von Johannes dem Täufer bereits gekommen.
Okay, aber hier muss ich mal kritisch einhaken.
Gerne.
Wenn wir uns das als Gründungsdokument einer neuen Bewegung ansehen, warum sollten die aufzeichnen, dass ihr Anführer am Ende scheinbar verzweifelt und Gott verlassen stirbt?
Das ist eine sehr gute Frage.
Nacht weinend in seinem Zelt saß.
Ja, das ergibt oberflächlich betrachtet keinen Sinn. Aber hier greift das Prinzip des Kriteriums der Peinlichkeit.
Das Kriterium of Embarrassment.
Genau. Niemand, der sich einen göttlichen Mythos ausdenkt, würde ein Detail erfinden, das den Helden so schwach und gebrochen wirken lässt.
Ah. Dass es im Text steht, ist also ein starkes Indiz für die Echtheit.
Richtig. Es war ein bekannter Fakt, sie konnten es nicht unter den Teppich kehren. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, ergibt es noch mehr Sinn. Jesus zitiert hier Psalm 22.
Ein Psalm, der mit genau diesen Worten beginnt, richtig?
Ja, und in der Antike kannte jeder den Rest des Textes, wenn man den Anfang zitierte.
Wie bei einem bekannten Lied heute?
Exakt. Und dieser Psalm beginnt zwar in völliger Verzweiflung, aber er endet in einem triumphalen Sieg. Er atmet am Ende pure Hoffnung.
Die Zuschauer haben also nur das Wortspiel mit Elia verstanden und das große Ganze komplett verpasst.
Genau so ist es.
Okay, dieser öffentliche Tod führt uns direkt zu einer brisanten politischen Frage.
Was mit dem Leichnam passiert?
Richtig, er ist offiziell als Rebell verurteilt. Die Jünger sind geflohen. Aber die Quellen sagen, die Frauen bleiben.
Ja, sie riskierten zwar ein bisschen weniger als Männer, weil Rom sie nicht sofort als bewaffnete Bedrohung sah, aber es war unfassbar mutig.
Auf jeden Fall. Und dann kommt Josef von Arimathäa und bittet Pilatus um den Körper. Hat der Mann nicht gerade sein komplettes Leben riskiert?
Oh ja, ein gewaltiges Risiko. Es gab das Gesetz der Laser Majestas, Hochverrat. Pilatus hätte ihn sofort hinrichten lassen können.
Und sein reiches Vermögen einziehen können.
Ganz genau.
Warum hat Pilatus dann nicht einfach zugegriffen?
Wahrscheinlich hielt Pilatus Jesus nicht für einen gefährlichen militärischen Rebellen. Eher für einen dieser kühnischen Philosophen.
Philosophen, über die die Römer eigentlich nur gelacht haben.
Richtig. Solange sie keine Schwerter hatten, waren sie egal. Pilatus wollte am Vorabend des Festes einfach keine unnötige Unruhe.
Hier wird es wirklich interessant. Wir kommen zu den archäologischen Beweisen.
Ja, ein sehr spannendes Thema.
Wir reden über die Grabstätte. Die Archäologie zeigt, dass dieses Areal im Jahr 30 nach Christus außerhalb der Stadtmauern lag.
Ganz genau, das war Vorschrift.
Aber schon im Jahr 44 nach Christus hat Herodes Agrippa I. eine neue Mauer gebaut. Plötzlich lag das Grab innerhalb der Stadt.
Richtig. Und sowohl Juden als auch Römer verboten Bestattungen innerhalb der Mauern strengstens.
Das ist für mich wie ein digitaler Zeitstempel in einem Foto.
Das ist ein toller Vergleich.
Das beweist doch, dass diese christliche Tradition der Grabstätte extrem früh entstanden sein muss.
Exakt. Niemand hätte sich 40 Jahre später eine Legende ausgedacht und das Grab in die Innenstadt verlegt. Da hätte jeder gesagt, das ist unmöglich, da begraben wir niemanden.
Wir sprechen hier also von einem Zeitfenster von maximal 10 bis 14 Jahren für die Entstehung dieser Überlieferung?
Ja, das war eine harte, unmittelbare Tradition, kein später Mythos. Auch Phänomene wie die plötzliche Dunkelheit bei der Kreuzigung wurden schon früh extrem ernst genommen.
Stimmt, Dr. Kiener erwähnt den heidnischen Autor Tallus.
Genau, der versuchte schon um 50 nach Christus diese Finsternis als natürliche Sonnenfinsternis zu erklären. Diese Berichte kursierten also rasend schnell.
Gut, wir haben also das gesicherte Grab, wir haben die mutigen Frauen und die fest verwurzelten Traditionen.
Das bereitet die Bühne für den kontroversesten Punkt.
Das leere Grab und die Behauptung der Auferstehung.
Ja.
Für Menschen des ersten Jahrhunderts war das völlig absurd.
Die Heiden müssen doch extrem skeptisch gewesen sein, oder?
Abgestoßen, würde ich sagen. Sie kannten zwar Fruchtbarkeitsmythen, aber die Idee von wandelnden Leichen aus Fleisch und Blut graute ihnen.
Aber die Juden glaubten doch an eine Auferstehung.
Ja, aber erst am Ende der Zeit. Kollektiv für alle. Eine individuelle Auferstehung mitten in der Geschichte sprengt ihr komplettes Konzept. Und dann ist da die Reaktion der römischen Wachen am Grab. Die sagen, die Jünger haben ihn gestohlen, während wir schliefen.
Eine völlig unlogische Ausrede.
Eben. Wer schläft, sieht doch keine Diebe.
Das stimmt. Aber diese Geschichte wurde aus purer Angst und Gier in Umlauf gebracht. Fürs Einschlafen drohte den Wachen die Todesstrafe. Sie wurden von den Eliten bestochen, um das zu vertuschen.
Also, was bedeutet das alles? Wenn ich jetzt eine neue Religion erfinden will, und Leute von einem Wunder überzeugen möchte,
ja,
dann nutze ich doch keine Zeugen, deren Aussage vor keinem Gericht standhält. Aber die Frauen waren die ersten Zeuginnen.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Und es ist tatsächlich der Kernpunkt.
Im antiken Rechtssystem war die Aussage einer Frau doch fast nichts wert, oder?
Praktisch wertlos. Oft hieß es, die Aussage von 100 Frauen entspreche der eines einzigen Mannes. Oder sogar der eines Diebes.
Das ist doch der ultimative Anti-PR-Schachzug für die damalige Zeit.
Absolut. Und genau das ist das stärkste Argument für die historische Authentizität des Textes.
Weil sie sich das niemals so ausgedacht hätten.
Genau. Sie schrieben auf, dass Frauen die Zeugen waren, weil es schlicht die historische Wahrheit war. Gott wählt das Schwache und Geringgeschätzte.
Das zwingt uns heute ja richtig zu einer Entscheidung.
Ja. Glaubt man der durch Bestechung erkauften unlogischen Ausrede der Elite Wachen? Oder dem mutigen Zeugnis der gesellschaftlich machtlosen Frauen?
Wow. Wenn wir das mal zusammenfassen, wir haben uns heute durch diese brutale römische Maschinerie gearbeitet, durch die absolute Willkür bei Simon von Kyrene,
Wir haben die theologische Ironie am Kreuz betrachtet.
Richtig. Und wir haben archäologische Beweise gesehen, wie die Stadtmauer von 44 nach Christus. Und am Ende das erstaunlich glaubhafte, weil extrem peinliche Zeugnis der Frauen.
Wenn man unter diese polierte Oberfläche der Gemälde schaut, findet man eben genau diese raue, authentische Realität.
Und genau das ist die Relevanz für dich, der uns heute zugehört hat. Echtes, kritisches Denken bedeutet, nicht nur alte Texte einfach zu hinterfragen,
sondern eben auch zu erkennen, wenn historische Details die Echtheit untermauern.
Genau. Unlogische Ausreden von Elitesoldaten oder unbequeme, rechtlich wertlose Zeugen, das macht die Erzählung stark, weil man so etwas nicht erfinden würde.
Und ich möchte dich, der uns zuhört, mit einem finalen Gedanken verabschieden.
Schieß los.
Wenn das radikalste Ereignis der antiken Geschichte genau denjenigen anvertraut wurde, deren Stimmen juristisch absolut wertlos waren.
Ja.
Welche Wahrheiten und Stimmen in unserer heutigen, modernen Gesellschaft ignorieren wir dann vielleicht gerade völlig, nur weil sie nicht unseren aktuellen gesellschaftlichen Normen oder akademischen Standards entsprechen?
Das ist ein heftiger Gedanke zum Weitergrübeln. Danke, dass du dich heute mit uns auf diese historische Reise begeben hast. Bis zur nächsten Quellenuntersuchung.